Und heute haben wir einen Gast, auf den wir uns beide sehr freuen, oder?
Absolut. Heute sitzt bei uns Professor Steffen Mau, Makrosoziologe bei der Humboldt-Universität zu Berlin und neuerdings auch Direktor des Max-Planck-Institutes. Jetzt muss ich ganz kurz nachlesen, weil dieser Name ja doch etwas sperrig ist. Multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften in Göttingen. Seit dem 1. Oktober wurdest du berufen. Herzlich willkommen in Niedersachsen. Schön, dass du bei uns bist. Du zählst zu den anerkanntesten Soziologen, die wir in Deutschland aufbringen können. Also wirklich eine besondere Ehre, dass du heute bei uns bist. Ich darf es verraten, weil du es schon mal im Podcast verraten hast. Du gärtnerst gerne, du paddelst gerne. Und ganz nebenbei bist du auch noch Bestseller-Autor. Also Hut ab erstmal an deinen bisherigen Lebenslauf. Schön, dass du jetzt in Göttingen bei uns in Niedersachsen bist. Herzlich willkommen, Steffen Mau.
Ja, es freut mich. Ich war auch schon fast Niedersachse, weil ich lange Zeit in Bremen war. Aber jetzt habe ich den Sprung nach Niedersachsen gewagt. Also Berlin, Niedersachsen, Bremen, das passt schon.
Also Niedersachsen freut sich jedenfalls sehr und die Göttinger allzumal. Aber kommen wir mal zu dem Thema, weshalb wir eigentlich hier sind. Du bist Makrosoziologe, das heißt, du fühlst der Gesellschaft insgesamt den Puls, wenn ich das mal in meinen Worten übersetzen darf. Und von dieser Warte aus, macht sich eigentlich Steffen Mau Sorgen um die Demokratie in Deutschland?
Ja, zunehmend. Und ich muss sagen, das hat sich in den letzten 2 bis 3 Jahren auch noch mal ein Stück weit verstärkt. Natürlich, wir kennen alle die Umfragen, ne? Also die Stärke der AfD, auch jetzt die kommenden Landtagswahlen, sind natürlich etwas, was einen nicht ganz ruhig und kalt lässt. Aber es gibt auch viele strukturelle Verschiebungen. Also das ist jetzt nicht nur das politische Verhalten von einer bestimmten Wählergruppe, sondern wir sehen ganz viele Veränderungen, die das Modell Deutschland, die das westliche Modell betreffen, das Verhältnis zu den USA und natürlich die geopolitischen Veränderungen. Und das alles zusammengenommen, das zeigt doch schon ein Stück weit, dass wir uns in einem Umbruch befinden, dessen Dimension uns noch nicht ganz bewusst geworden ist.
Ja, das mit der Zeitenwende, das betraf die Ukraine, aber eben nicht nur die Ukraine. Es sind wirklich, glaube ich, miese Zeiten für alle liberale Demokratien auf der Welt gerade. Wo würdest du da Deutschland gerade sehen? Also stehen wir kurz davor, dass die Nicht-Anti- oder Undemokraten mehrheitsfähig sind? Oder wie stark ist die Demokratie in Deutschland?
Ja, das kann man schwer sagen, aber um uns herum passiert ja schon eine ganze Menge, ne? Also wenn man sich jetzt die Entwicklung in den USA anschaut, gut, wir werden jetzt irgendwann die Midterms haben, dann sieht man, wohin sich das bewegt. Aber ganz grundlegende Veränderungen im demokratischen Selbstverständnis und auch in der Art, wie Politik organisiert wird in den Vereinigten Staaten, bis dahin, dass es auch einen Bruch innerhalb des ehemals westlichen Bündnisses gibt. Wir haben um uns herum, ob das Italien ist, auch in Frankreich werden wir wieder Wahlen haben. In Großbritannien, wenn man sieht, wie stark Nigel Farage geworden ist in den Umfragen, also in etablierten Demokratien Anfechtungen von eigentlich Grundwerten und ja ganz basalen demokratischen Normen. Und in Deutschland kann man das natürlich auch sehen, wenn wir Umfragen haben in einzelnen ostdeutschen Ländern, wo die AfD auf fast 40% kommt und stärkste Partei mit großem Abstand werden könnte, dann glaube ich, kann man jetzt nicht einfach sagen, das ist eine Entwicklung wie jeder andere, sondern da verschiebt sich im Moment etwas. Und die Bedingung, dass sich das umkehren könnte, ne? Also was ja wirtschaftliche Bedingungen, funktionierende Staatswesen und so weiter sein würde, die sind auch nicht so optimal, sodass ein Stück weit ein Pessimismus auch gerechtfertigt ist.
Nun habe ich aber gerade erst kürzlich ein Interview mit dir gelesen. Da sprichst du von einer, wenn ich es recht erinnere, starken, schweigenden Mitte, die, na, sagen wir mal, unterschätzt wird, während die Ränder eher überschätzt würden, so habe ich es in Erinnerung etwa. Habe ich das richtig verstanden? Und wie stark ist denn diese Mitte? Also ist die schweigende Mitte auch die schweigende Mehrheit?
Zahlenmäßig ist es noch relativ stark, ne? Also selbst wenn die AfD jetzt bei 25-26% gesamtdeutsch liegt, muss man trotzdem sagen, dass dann eben ja 3/4 der Leute sich doch auf demokratische Parteien verpflichten lassen. Das BSW kann man jetzt vielleicht nochmal ganz besonders diskutieren, aber es gibt ja auch viele, die zum Beispiel nicht zur Wahl gehen. Aber wir haben eine Verschiebung des Verhältnisses von sozusagen so einer Bevölkerungsstruktur und wie die Leute so ihre politischen Orientierungen organisieren und einer öffentlichen sozusagen Diskussionskultur oder Formen der politischen Willensbildung. Wir haben veränderte Medieninfrastrukturen. Das hat was mit dem Aufstieg sozialer Medien, auch der Schwäche klassischer Medien zu tun. Und wir haben eine extrem starke Übersteuerung des öffentlichen Diskurses zum Vorteil von polarisierenden oder extremistischen Positionen.
Da gab's.
Und das führt eben dazu, dass diese schweigende Mitte eigentlich eher stiller wird als lauter, weil sie da nicht mehr auftaucht.
Da gab es ja durchaus mal die erschreckende Zahl, finde ich, dass die etablierten Parteien nur die Hälfte der Reichweite im Vergleich zur AfD haben, über alle sozialen Netzwerke zusammen. Siehst du aber auch Gegenentwicklungen? Also siehst du irgendwo einen Trend, dass man sagt, es gibt jetzt eine andere Art von gerechtfertigten Populismus, der Informationen so weit runterbrechen kann, dass auch politische Parteien der Mitte wieder stärker werden können? Also wir haben das ja in New York zum Beispiel mit der Bürgermeisterwahl erlebt, dass wir auch Erfolge eigentlich aus dem demokratischen Spektrum feiern können und auch erzielen können. Welche Rolle spielen da vielleicht soziale Netzwerke? Welche Rolle spielen da auch vielleicht gerade junge Menschen oder neue Informationen?
Ja, sowas kann es geben. Man kann das aber nicht vorhersagen, ob das nachhaltig ist und ob das wirklich dann irgendwie sich etablieren kann, dauerhaft etablieren kann oder ob das jetzt nur punktuell aufflammt. Ich sag mal, die strukturellen Bedingungen dafür sind nicht so optimal. Wenn man nur mal anschaut, die großen Medienkonzerne, neulich gelesen, so Meta und Amazon und so weiter, 50% aller Werbeausgaben fließen jetzt den drei wichtigsten Unternehmen zu. Das heißt, es ist auch sozusagen natürlich eine unglaubliche ökonomische Potenz, die dahinter steht. Dann haben wir über die Algorithmen letzten Endes auch eine Überrepräsentation extremistischer Positionen und auch eine starke Polarisierung dieser Mediendebatte. Negative Nachrichten scheinen auch überprivilegiert zu werden in den sozialen Medien. Und das alles führt natürlich dazu, dass man, wenn man jetzt so eine Sowohl-als-auch-Position vertritt oder differenzieren möchte, dass das eigentlich nicht durchdringt. Und du gibt's ja einige Leute, die sagen, man braucht so einen linken Populismus, der jetzt gegenhält, aber ich würde sagen, der ist strukturell eigentlich immer ein bisschen schwächer als der Rechte.
An der Stelle, ich wollte nochmal zurückkommen auf die schweigende Mehrheit, die schweigende Mitte. Was verbindet diese Leute? Also was unterscheidet die von den Rändern? Und müsste es nicht eigentlich jetzt vor allen Dingen darum gehen, diese 75% stark zu machen? Denn wenn die 75% stark sind, dann haben es die anderen 25% schwer, als wenn die 75% den Eindruck haben, naja, wir laufen gerade irgendwie aus.
Ja, das sind Leute, die sagen, die demokratischen Institutionen und unser Grundgesetz sind für mich maßgebend. Das sind Leute, die sich auf einen bestimmten zivilen Umgangston verpflichten lassen, die politische Kultur auch des Konsens ein Stück weit hochhalten. Also Leute, die skeptisch auf extremistische Positionen schauen, auf Rechtspopulismus oder auch rechtsextreme Positionen. Und da würde ich auch sagen, die muss man stark machen. Das sehe ich eigentlich ganz genauso. Aber es ist natürlich so, was suchen Leute, die sich politisch engagieren? Eigentlich eine Art von gelingender Kooperation. Wenn wir jetzt so eine Situation haben, wo die AfD doch die politische Kultur dominiert und auch den öffentlichen Diskurs dominiert, dann zieht sich eigentlich die stille Mitte noch ein Stück weit weiter zurück, weil sie in diesem öffentlichen Diskurs ganz häufig Hass, sozusagen sehr feindselige Auseinandersetzungen erleben müssen. Wir sehen das bei den Lokalpolitikern, die sich zurückziehen, die das einfach nicht mehr aushalten können, weil sie bedroht werden. Es ist einfach so, du bist ja Landwirt, ne? Also ein fauler Apfel verdirbt die ganze Kiste, könnte man sagen. Und das ist, glaube ich, ein Problem für die Demokratie. Und das führt ein Stück weit auch dazu natürlich, dass die anderen Parteien jetzt immer so eine ganz breite Koalition bilden müssen. Eigentlich Abwehrkoalition. Sie können kaum noch klar sagen, wofür sie eigentlich sind.
Ja, man könnte auch sagen, die Bundesregierung probiert gerade beides. Eine Bundesregierung, aber immer gegeneinander.
Das stimmt.
Jedenfalls öffentlich.
Ja, es gibt ja auch manche Leute in der Diskussion, die sagen, dass sozusagen die Parteien sich zu stark sozusagen auf die Mitte orientiert haben und zu wenig sozusagen ihre Positionen ausdifferenzieren und zu wenig Profil haben.
Würdest du das auch so sehen oder nicht?
Nee, ich sehe das nicht so. Ich höre das Argument aber relativ häufig. Aber es ist natürlich ein Stück weit so, wenn die alten Volksparteien in der Form nicht mehr existieren und wenn so klassische Mehrheiten mit einem klaren politischen Profil, ne, also links oder rechts der Mitte, wenn die nicht mehr zustande kommen, das ist natürlich für die Parteien auch ein Problem ist, ne? Weil sie ein Stück weit ihr eigenes programmatisches Profil verwässern müssen und dann die klare Erkennbarkeit nicht mehr gegeben ist und ihren Wählerinnen und Wählern immer zumuten müssen, ja, wir müssen jetzt Kompromisse machen. Wir können einfach nicht anders und ein Stück weit müssen wir dann auch unsere programmatische Orientierung verraten.
Gut, aber so wie du die schweigende Mitte charakterisierst, das erwarten die das auch.
Ja.
Die erwarten, dass man anständig miteinander umgeht, dass man sich einigt, dass man zu Ergebnissen kommt und dass die dann einigermaßen vernünftig begründet sind, richtig?
Ja, das ist schon so, aber trotzdem ist es unglaublich schwer, wenn man so eine entideologisierte Mitte hat, und so würde ich die jetzt nennen, die politisch zu mobilisieren. Das sind ja Leute, die sind eher passiv, die beobachten, aber die engagieren sich nicht tatsächlich. Ne? Die gehen zwar zur Wahl und haben ihre Parteien, aber dass sie in den politischen Prozess eingreifen, das würde ich weniger sehen. Und dann, ich habe ja so diese These der Triggerpunkte, ne? Also dass die Leute so über Aufregerthemen dann mobilisiert werden. Und das ist häufig auch so. Ne? Die Leute haben keine Meinung und dann kommen diese Triggerthemen. Ne? Also ich sag mal Stadtbild, Radwege in Peru, irgendwie öffentliche Förderung für Lastenräder oder wie auch immer. Und dann plötzlich gehen die Leute rein und haben eine sehr dezidierte politische Position. Aber das hat natürlich mit diesen klassischen Parteiprogrammatiken relativ wenig zu tun, sondern das findet an dieser diskursiven Oberfläche statt. Aber es führt eben dazu, dass in gewisser Weise Leute auch politisch navigiert werden, ne? Dem einen oder anderen Lager dann zu.
Da würde ich aber gerne nochmal die Verbindung zu der Medienpolitik auch bringen, weil das ja dann diese Triggerthemen ja oftmals dann über die sozialen Netzwerke publiziert werden. Das wäre zumindest meine erste Behauptung, dass ja weniger in den klassischen Medien, dass diese Themen so groß aufgeblasen werden und dann geht oftmals etwas viral, was, naja, ich sag mal, genau diese Triggerpunkte eben anspricht. Würdest du sagen, wir hatten schon kurz über die Algorithmen geredet, dass man bei diesen Algorithmen mehr eingreifen muss? Also im Sinne des Digital Service Act, der auf der EU-Ebene schon aktiviert wurde, würdest du sagen, dass wir da noch stärker die Algorithmen überwachen müssen, gerade bei den großen Plattformen, um tatsächlich zu wissen, naja, wie wird denn dort polarisiert, beziehungsweise wie wirken die sich denn auf die Gesellschaft aus? Also du als Makrosoziologe hast ja bestimmt eine Sicht darauf, zu sagen, was macht das denn eigentlich mit unserer Gesellschaft? Und im Endeffekt haben wir bei den großen Online-Plattformen bis jetzt ja immer nur gesagt, ja, wir machen nichts, wir können nichts. Jetzt fangen wir langsam an auf europäischer Ebene. Da würde mich einfach mal interessieren, was du dazu sagst, ob wir da jetzt wirklich ganz klar rein müssen, damit eben auch dieser Negativity-Bias, von dem wir auch schon kurz gesprochen haben, damit der eben nicht unsere Demokratie auf der fundamentalen Ebene so erodiert.
Also wenn sozusagen die Prämisse, unter der wir das diskutieren, die ist, dass ohne eine funktionierende Öffentlichkeit und auch von Infrastrukturen der Öffentlichkeit keine demokratische Kultur möglich ist. Ja, also wenn man Lügen, Verschwörungstheorien, überhaupt die ganzen Anfechtungen von Wahrheitsverständnissen, die wir klassischerweise hatten, wenn das alles möglich ist, ne, es geht jetzt nicht um eine Ausdifferenzierung von Meinung, sondern wirklich grundsätzlich in Frage zu stellen, was ist eigentlich der Geltungsanspruch von Wahrheit oder welche Aussagen kann man akzeptieren und als wahr annehmen und welche nicht. Wenn das in Frage gestellt wird, dann haben wir natürlich auch ein riesiges demokratisches Problem. Und dann könnte man vielleicht sagen, diese Arten von Medieninfrastrukturen oder kommunikativen Infrastrukturen, die müssen auch geschützt werden. Da wäre ich schon dafür.
Also wärst du also für eine harte Regulierung
an der Stelle? Ich wäre eigentlich auch für eine harte Regulierung. Ob das möglich ist, kann ich nicht beurteilen, ne? Weil das, glaube ich, auch rechtlich extrem kompliziert ist, in diese Algorithmen überhaupt dann einzugreifen und da auch letzten Endes die Schlussfolgerungen zu ziehen, die notwendig wären, um das irgendwie strafbewehrt zu machen.
Ich glaube, es ist vielleicht am Ende auch ein Rechtsproblem, das weiß ich nicht, aber es ist vor allen Dingen erstmal die Frage, ob es dafür den politischen Willen gibt. Und
ja,
ich glaube, dass die Europäische Union, so nehme ich es jedenfalls wahr, an der Stelle eine klarere Haltung hat als zum Beispiel Deutschland. Das ist ziemlich knackig, was da aus Brüssel kommt. Und ich meine, die Abneigung von Donald Trump verdienen sich die Kommissarinnen und Kommissare im Moment auch redlich. Da hat er mal Grund, auch wirklich böse zu sein, weil sie an der Stelle auch wirklich klar sind.
Ja, ich meine, wir haben ja eine ganz, also die Medienstruktur ist wirklich wichtig, ne? Wenn, vor allen Dingen die Regionalzeitung, ne? Das ist ja ein riesiges Verschwinden der Regionalzeitung. Ich war neulich bei einer Veranstaltung, da wurde auch Geld gesammelt für Abos für Regionalzeitungen. Und wenn man 800 Euro Rente bekommt und die Regionalzeitung Jahresabo 600 Euro, dann kann man sich vorstellen, dass viele Leute das abbestellen. Ne? Dann ist es auch oft nicht mehr wirtschaftlich. Und dann springen andere Akteure ein. Wir haben ja jetzt die Situation, dass ja, AfD-nahe Unternehmer so Einwurfblätter und so weiter aufkaufen, die mit so einem redaktionellen Teil versehen und darüber Propaganda dann auch in die Haushalte bringen. Aber wir haben natürlich auch, es geht ja jetzt nicht nur um die Plattform, zum Beispiel Telegram-Kanäle. Sozusagen, ich glaube, die Freien Sachsen haben 150.000 Abonnenten, deutlich mehr als die Sächsische Zeitung.
Wo wir ja, aber schon
das ist schwierig, das sind andere Formen von Informationsverbreitung, die eigentlich keiner öffentlichen Kontrolle mehr unterliegen.
Wo wir schon mal jetzt gerade bei diesen rechten Netzwerken sind und der Frage, wie soll denn ein starker Staat darauf reagieren, man unterstellt, die Voraussetzungen für ein Parteienverbot lägen vor. Wäre deine Empfehlung, leitet ein Parteiverbotsverfahren gegen die AfD ein oder würdest du sagen, Vorsicht an der Bahnsteigkante?
Ja, das ist leider eine Frage, die kann man nicht so richtig mit Ja und Nein beantworten. Ich würde mir wünschen, dass wir andere grundgesetzliche Möglichkeiten haben, um so ein Verfahren in Gang zu setzen. Jetzt sind es ja die Verfassungsorgane, die das machen müssen, Bundestag oder Bundesrat, und im Grunde ja die dort dominierenden oder mehrheitlich vertretenen Parteien. Und das hat natürlich ein bisschen den Anklang von Verdrängung von Wettbewerbern im politischen Prozess. Es wäre schöner, wenn es eine Selbstmandatierung des Bundesverfassungsgerichtes geben könnte oder wenn jeder Bürger einen Antrag stellen könnte beim Bundesverfassungsgericht. Ich meine, die Bundesverfassungsrichter jetzt haben auch mehrere hundert Verfahren. Die allermeisten kommen gar nicht sozusagen weiter in den Prozess. Aber dann könnte man zumindest so einen Prüfauftrag auch unabhängig von den Verfassungsorganen stellen. Das fände ich sinnvoller. Und würde vielleicht dann sozusagen
Ich verstehe das, was du sagst. Ich verstehe auch den dahinterliegenden Versuch. Die erste Frage jetzt nicht so ganz präzise zu beantworten, deswegen nochmal nachgefragt. Ja. Juno, ist die Verfassung so, wie sie ist? Was wäre deine Empfehlung?
Ja, ich bin schon für eine Prüfung des Ganzen. Aber ich würde mir wünschen im öffentlichen Diskurs, dass man nicht nur über die rechtliche Frage der Verfassungswidrigkeit oder nicht spricht, sondern dass man viel stärker auch über den Tag X, an dem möglicherweise die Nicht-Verfassungsförmigkeit der AfD in manchen Bundesländern erklärt werden könnte, dass man über den nachdenkt. Und da reicht ein juristischer Sachverstand eben nicht mehr hin. Da braucht man vielleicht mehr politikwissenschaftlichen, vielleicht auch soziologischen, weil ich es mir im Moment nicht vorstellen kann, auch im Hinblick darauf, dass wir auch in der Polizei, auch in den öffentlichen Behörden gibt es natürlich viele Leute, die sind Sympathisanten oder sogar Mitglieder dieser Partei. Könnten wir sichern, dass die Parlamentsplätze frei bleiben, die Büros geschlossen werden? Und es wäre einfach so, und ich spreche jetzt auch mal für Ostdeutschland, dass über diejenigen hinaus, die die AfD selber wählen, auch bei vielen anderen so ein Parteiverfahren als Verbotsverfahren als illegitim angesehen würde. Das heißt, wir müssen uns darüber auch Gedanken machen, wie der innere gesellschaftliche Frieden auch möglich ist, wenn so ein Parteiverfahren einen Ausgang nimmt, der dann in Richtung AfD-Verbot weist. Und trotzdem, das weicht jetzt der Frage nicht aus. Wie gesagt, ich bin dafür, dass man dieses Verfahren macht. Und wenn das Verfassungsgericht zu dieser Schlussfolgerung kommt, dann ist das zu akzeptieren. Und ich glaube, die Partei ist in Teilen verfassungswidrig. Es gibt ja noch die anderen Möglichkeiten, dass man einzelnen Personen dann die Möglichkeit, ein politisches Mandat auszuüben, nimmt. Das ist ein bisschen eine schwächere Möglichkeit und würde die Partei vielleicht zwingen.
Ich verstehe, was du sagst. Ich will übrigens auch mit meiner eigenen Meinung nicht hinter den Berg halten. Ich bin kein Soziologe, ich bin Jurist. Und ich weiß, dass das Verbotsverfahren riesige Hürden aufweist und dass eine positive Entscheidung am Ende riesige Hürden überwinden muss. Insbesondere muss eine aggressiv-kämpferische Haltung gegenüber der Verfassungsordnung irgendwie nachgewiesen werden. Und dieser Begriff, der ist ja schillernd ohne Ende. Also das heißt, es wäre ein ziemlich offenes Rennen nach meiner Einschätzung. Und was auf gar keinen Fall passieren darf, ist, dass Verfassungsorgane ein solches Verfahren gegen die AfD einleiten, aber am Ende nur zweiter Sieger sind. Denn das wäre tatsächlich ein Fest für die Rechten und das müssten wir uns genau überlegen. Aber man kann in dieser Frage definitiv sehr unterschiedlicher Meinung sein. Das ist mir sehr bewusst.
Was ich aber auch nochmal spannend finde, und das ist dieses Prüfargument, ne? Wenn wir nicht irgendwann doch dahin kommen zu prüfen. Also ich meine, in Deutschland können wir ziemlich viel prüfen. Die Profiltiefe von Winterreifen prüfen wir. Und bei so ganz wichtigen, grundsätzlichen Sachen, da sind wir sehr, sehr zurückhaltend mit dem Prüfen. Und das ist schon ja irgendwie gesellschaftlich interessant, dass wir uns noch nicht durchringen konnten, das anzustoßen. Und sicherlich auch aus den Gründen, dass es halt eben nicht, dass nicht jeder klagen kann, dass nicht jeder einfach nur sagen kann, naja, jetzt prüf doch mal ein
AfD-Verbot. Aber bevor wir hier jetzt nur noch uns über die AfD unterhalten, ich würde nochmal, weil sie mich umtreibt, die schweigende Mitte, auf die schweigende Mitte zurückkommen. Die müssen wir stark machen. Wie kann man das machen? Ist ja nicht einfach. Ist leichter gesagt als getan.
Ja, ich würde schon sagen, dass es so etwas geben muss wie ein Sense of Ownership, ne? Also, dass die Leute das Gefühl haben müssen, sie sind selber Teilhaber eines politischen Prozesses. Und es gibt ja eine schwache Verbindung zwischen der etablierten Politik und der allgemeinen Bevölkerung. Ich meine, was immer man dazu sagen will, ich weiß, dass die politische Rhetorik oft eine andere ist und man sucht auch die Ansprache. Aber es ist natürlich so, dass die Parteien unglaublich viele Mitglieder verloren haben. Die SPD hatte 1990 noch 1 Million Mitglieder, jetzt weiß ich nicht, 370.000, 380.000. Das heißt, die Zeit der großen Volksparteien ist eigentlich vorbei. Und damit natürlich auch die Gestaltungsmacht der Parteien, ne? Und auch die Möglichkeit, letztendlich so gesellschaftliche Konfliktlagen zu absorbieren und in den politischen Prozess zu überführen oder auch Leute einzuhegen. Und das ist die Aufgabe der Parteien so ein Stück weit. Aber wir haben natürlich die ganzen, was man manchmal so Big Tent Organizations nennt, ne? Also wo ganz viele Leute zusammenkommen, die Kirchen, die Gewerkschaften, die sind ja alle schwach geworden. Das heißt, wir haben eigentlich eine durchpolitisierte Gesellschaft. Leute haben zu allen möglichen Dingen irgendwie Meinungen, aber wir haben wenig Institutionalisierungsformen, auch von Protest und von Unzufriedenheit. Und da müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie man Menschen eigentlich vielleicht auch jenseits der Parteien in den politischen Prozess einbinden kann. Wenn die Parteien das leisten, super, dann bin ich auch sehr dafür. Aber ich glaube, sie leisten es zunehmend weniger. Und dann muss man sich darüber Gedanken machen, wie kann man das eigentlich machen? Ich bin ja so ein Verfechter von Bürgerräten. Ich weiß, dass die Parteien das nicht so gerne hören, weil das auch als Konkurrenzveranstaltung der Parteien wahrgenommen wird. Aber es ist einfach so, und da gibt es viele Evaluationen jetzt, dass die Leute dort wirklich Selbstwirksamkeitserfahrung machen. Und das ist dort auch, das sind eigentlich auch Probebühnen der Demokratie.
Absolut. Ich würde ein bisschen differenzieren wollen. Ich finde, auf kommunaler Ebene macht das eine Menge Sinn. Und je abstrakter die Fragestellungen werden und wie schwieriger die Sachverhalte, desto schwieriger wird das auch mit den Bürgerräten. Das müssen wir vielleicht für diejenigen sagen, die das Bürgerrat nicht kennen. Das ist der Versuch, mit einer repräsentativen Gruppe aus der Bevölkerung gewissermaßen ein Thema durchzuarbeiten, damit man am Ende weiß, ja, das wollen die Leute tatsächlich haben. Und das kann ich mir sagen, aber wenn es jetzt um die Reform der Sozialversicherungssysteme geht, ein maximal schwieriges Thema, ehrlich gesagt als Bürgerrat relativ schwer vorstellen, oder?
Ich würde sie auch nicht als Ersatzparlamente konzipieren, ne? Also sie sollen jetzt nicht die Parlamente und die Parteiendemokratien ersetzen, sondern sie sind ein Anbau am Haus der Demokratie. Und das gibt es in Baden-Württemberg jetzt auch schon Erfahrung, dass Leute, die im ersten Bürgerrat teilnehmen, hinterher kandidieren die dann für den Gemeinderat, weil die einfach merken, Politik macht ja Spaß und ich kann das, ich kann andere Leute überzeugen. Also es kann auch sozusagen so eine Talentschmiede sein. Ich würde es nur bei sehr konfliktären Themen machen. Also zum Beispiel das Thema Wehrpflicht. Hätte ich mir gewünscht, dass das ein Bürgerrat diskutiert, dass die Sicherheitsexperten anhören, Leute, die sich irgendwie mit der Bundeswehr auskennen, Leute, die mal bei Auslandseinsätzen gewesen sind. Und dann kommt dieser Bürgerrat irgendwie zu einem Ergebnis. So wie das jetzt gelaufen ist, sozusagen hinter verschlossenen Türen einer kleinen Koalition, ohne Beteiligung, ja, ein Bundesschülersprecher ist eingeladen gewesen, ohne Beteiligung der jüngeren Leute, ist das unzureichend und kommt das kommunikativ auch nicht bei den betroffenen Gruppen an. Wer diskutiert dann jetzt über Wehrpflicht? Das machen rechte Influencer und Fitnessgurus ununterbrochen, aber die Politik diskutiert nicht mit den jungen Leuten. Und ich glaube, da hätte ein Bürgerrat, den man dann auch vielleicht live bei Phoenix übertragen hätte, einen größeren Effekt gehabt und das hat die Politik versäumt.
Also wir diskutieren auf jeden Fall nochmal über das Thema, auch mit jüngeren Leuten. Ich würde mich zumindest noch dazu zählen.
Ich glaube, mit unter 30 gilt man auch richtig als jung.
Spaß beiseite.
Immer mehr.
Ja. Also ich komme jetzt aus der Perspektive, dass ich mich wirklich aktiv nicht in anderen politischen Gremien, ich sag mal Jugendparteiorganisationen oder ähnliches, Jugendparlamenten, engagiert habe, weil ich das immer als eine Parallelstruktur empfunden habe, wo du dann nicht durchgedrungen bist. Also wenn ich jetzt irgendwie was bei den Jusos beschließe, dann beschließe ich es vielleicht nochmal bei der SPD oder eben auch nicht. Dann kann ich es auch direkt bei der SPD machen. Wenn ich im Jugendparlament bin, dann muss ich trotzdem irgendwie noch durch den Stadtrat. Dann kann ich auch direkt in den Stadtrat rein. Also ich hatte immer diese Perspektive oder diesen Anspruch dann zu sagen, na dann will ich es aber auch wirklich an der Stelle verändern, wo ich das verändern kann. Und ich weiß nicht, inwieweit man diese Legitimität dann eines Bürgerrates so aufstellen kann, dass die Leute, die dort sind, dann auch wirklich diese Wirksamkeit verspüren. Also ich glaube, es gibt Positivbeispiele und ich glaube, es gibt auch Negativbeispiele aus Jugendparlamenten. Ich habe da schon mit Schülern gesprochen. Ja. Einige haben gesagt, ja super, wir haben jetzt tatsächlich an den Mülleimern so eine Pfandspender stehen gehabt und jetzt wird der Pfand nicht mehr in den Müll geworfen, sondern da drüber. Solche Sachen haben funktioniert. Andere Sachen wurden aber nur noch einfach abgelehnt und die jungen Leute waren wahnsinnig frustriert und haben gesagt, toll, jetzt haben wir hier einen Monat dran gearbeitet.
Das liegt aber nicht an dem Format der direkten Demokratie, sondern das liegt an der etablierten Politik, ob sie die Ergebnisse berücksichtigt. Man könnte ja zum Beispiel in allen Landesverfassungen verankern, dass wenn Bürgerräte eingerichtet werden, auf Landesebene jetzt, dass es eine Befassungspflicht des Parlaments gibt mit den Ergebnissen und eine Begründungspflicht, wenn man zu anderen Schlüssen kommt. Das Parlament wird immer nachher die Entscheidung treffen. Ich will noch mal was sagen zur strukturellen Schwäche der Parteien. Ne? Also in Ostdeutschland sind 50% aller Landräte und Bürgermeister nicht Mitglied einer Partei. Wozu führt das eigentlich?
Dürfte in Niedersachsen auch bald so sein.
Ja, wozu führt das eigentlich? Dass eigentlich die Leute, die jetzt Landräte und Bürgermeister sind, die müssen zwar sozusagen Gesetze anwenden, haben aber wenig Möglichkeiten, sie über eine Parteimitgliedschaft oder Parteigremien oder über einen Landesparteitag zu beeinflussen. Das heißt, sie sind eigentlich sowas wie ja, Verwaltungsleiter, wenn ich es jetzt mal im weiteren Sinne sagen darf. Es gibt eine sehr starke Entkopplung der kommunalen Ebene von der Ebene der Legislative, ne, wo wirklich Gesetze gemacht werden, Bund oder Länder, weil da sind die Parteien dominant. Und das führt natürlich zu einem Fußstau, ne, wenn man sagt, ja, ihr müsst jetzt da ein Asylbewerberheim bauen. Und die Leute sagen, ja, ich muss das jetzt machen. Ich kann aber diese Partei gar nicht beeinflussen. Ich habe gar keinen Landtagsabgeordneten,
zu dem ich gehen kann. Das sagen auch die Landräte, die im Parteibuch
ja,
haben.
Ja, okay.
Das ist davon unabhängig. Aber das Prinzip ist absolut zutreffend.
Ja, und die Verkopplung und die meisten Leute, ja, die primäre Erfahrung des Politischen ist ja im sozialen Nahraum. Ja, ist ja im kommunalen Bereich. Da geht es auch um viele Dinge, die Leute wirklich angehen. Ne? Was die Gemeinde, der Gemeinderat beschließt oder der Bürgermeister gerne möchte. Und das ist, glaube ich, schon ein strukturelles Problem, das sich auch verstärken wird.
Hast du selber am Anfang aber darauf hingewiesen, dass eben insbesondere die digitale Öffentlichkeit eine unglaubliche Bedeutung hat. Ich habe übrigens gerade jetzt vor ein paar Tagen ein Format kennengelernt, das fand ich auch spannend. Das ist eine neue, man muss sagen, Show mit Ingo Zamperoni im ersten, die 100. Die holen sich da also 100 in ihrer Gruppe wiederum repräsentative Menschen zusammen, die Gesellschaft darstellen. Und bilden Gruppen zu einer bestimmten Frage. Also ich bin für Wehrpflicht, ich bin gegen Wehrpflicht beispielsweise. Und dann diskutieren sie kräftig miteinander. Und am Ende guckt man unter anderem, ja, wer hat denn jetzt vielleicht mal seinen Standpunkt modifiziert durch die Argumente der anderen Seite. Das war sehr differenziert. Und so im ersten Anflug gibt es eine Ähnlichkeit mit dem Bürgerrat. Das ist der Versuch, Repräsentativität zu zeigen und auch für die Diskussion zu nutzen. Und gleichzeitig ist es eigentlich ziemlich leicht handelbar, denn auf diese Art und Weise kann ich in den Kommunen, kann ich auf Bundesebene, kann ich in einem Land sowieso viele Fragen damit beantworten. Fand ich gut.
Ich meine, der Vorteil ist, als ich die Bürgerräte dann mal so in Interviews gefordert habe und so, dann hat die AfD sofort getwittert, ja, wir wollen keine kommunistische Räterepublik. Ne? Haben gesagt, das ist abzulehnen. Gleichzeitig sind sie natürlich die größten Verfechter direkter Demokratie, ne? Volksentscheide sind ganz wichtig für sie. Ja, was ist der Unterschied? Im Bürgerrat findet genau das statt, was du gesagt hast. Sozusagen ein argumentativer Austausch. Da wird ein diskursiver Raum eröffnet Und da kann man vielleicht zu einer fundierten Meinung kommen, im Lichte der Argumente, des Repertoires der Argumente, die einem dargeboten werden, und vielleicht auch mal seine Meinung ändern. Was ist ein Volksentscheid? Das ist eigentlich so die Aggregation von Einzelmeinungen, die man hat, ne? Und der Unterschied ist einmal sozusagen Meinungsbekundung, die können wir jeden Tag machen, und das andere ist Meinungsbildung. Und woran es uns mangelt, sind wirklich an Formen qualifizierter Meinungsbildung. Und da sind Bürgerräte sehr gut geeignet, auch Parlamente mitunter.
Wobei noch offen die Frage ist, ob diese differenzierte Diskussion, die du da hast, sich dann anschließend in die breite Öffentlichkeit so vermittelt, dass sie akzeptiert wird, dass sie teilweise dann eben auch übernommen wird. Also da hätte ich auch noch meine Fragezeichen an der Stelle. Aber nochmal zurück, würdest du sagen, ja, das mit den Parteien, das war's jetzt eben, die haben keine Chance mehr, oder was müssen die machen?
Ja, wenn ich mal so ein Bild benutzen darf, ne, also wenn man jetzt mal irgendwie an der Nordsee ist oder am Ostseestrand, vielleicht auf der Insel Hiddensee, und dann wandert man abends lang, die Sonne geht unter, und dann sieht man plötzlich ein Lagerfeuer und daneben ist noch ein anderes Lagerfeuer. Und das eine Lagerfeuer, da sitzen Leute rum und man sieht nur Rücken, ne? Weil die alle sozusagen einen Kreis bilden um dieses Lagerfeuer. Und beim anderen Lagerfeuer sitzen die Leute so ein bisschen versetzt und so weiter. Einer spielt Musik, man setzt sich mal nieder und bleibt da ein Stück. Und Parteien sollten eigentlich diese einladenden Lagerfeuer sein. Also sie sollten nicht geschlossene Gesinnungsgemeinschaften sein. Sie sollen trotzdem Orte sein, wo was stattfindet, ne? Die irgendwie was Fokussiertes anbieten, wo man das Gefühl hat, ja, hier geht es um was. Und das ist jetzt sozusagen das Feuer in der Mitte. Also relevante gesellschaftliche Themen werden diskutiert. Aber ich fühle mich auch eingeladen, selbst wenn ich nicht im ganz engen Kranz der Gruppe bin. Und ich glaube, so müssen sich Parteien eigentlich restrukturieren. Das versuchen sie ja auch schon, ne? Über Probemitgliedschaften und so weiter. Aber sie müssen die Orte sein, wo irgendwie was stattfindet, wo man sagt, das ist interessant. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich selber bin ich Mitglied in der Partei. Aber ich kann mir vorstellen, dass es in vielen Ortsvereinen nicht unbedingt sozusagen dieses aufgelockerte Lagerfeuer ist, sondern dass es ein bisschen anders aussieht.
Völlig richtig. Und zwar unter anderem deswegen gefällt mir das Bild mit dem Lagerfeuer eigentlich richtig gut, dass Leute eben auch Gemeinschaft suchen, aber nicht nur für sich ganz persönlich, sondern auch für eine Gruppe. Also viele Leute wünschen sich, glaube ich, ein Gemeinwesen, das zusammenhält, so unterschiedlich es im Einzelnen auch sein mag. Und das ist auch ein wesentlicher Kern aus meiner Sicht dieser schweigenden Mitte, auf die ich immer wieder zurückkomme. Ich glaube, so ganz langsam nähern wir uns der Zielgeraden, aber einen Punkt wollte ich unbedingt nochmal loswerden. Wir haben ja jetzt eine Menge gesprochen nach dem Motto, man hätte, man könnte, man sollte. Ganz konkret, was würde eigentlich der Bundeskanzler Steffen Mau machen zur Stärkung der Demokratie in Deutschland?
Ja, der Soziologe muss darauf ja eigentlich nicht antworten, weil wir ja nur analysieren und keine Vorschläge
machen. Dann haben wir aber Menschen hier gerade im Studio.
Aber ich glaube, ich würde doch versuchen, die Parteien deutlich zu öffnen und einen größeren diskursiven Raum zu eröffnen und Leute einzuladen, daran mitzutun. Viele Parteien haben ja Angst, sozusagen das zu öffnen, ne? Wenn man sagt, ja, jetzt öffnet man die Büchse der Pandora und dann entgleitet uns das. Es gibt Eigendynamiken öffentlicher Diskurse. Und lieber die Themen klein halten, das irgendwie alles kontrollieren. Und da würde ich sagen, viel mehr Mut eigentlich haben, in die Öffentlichkeit reinzugehen. Ich bin ja bei vielen Veranstaltungen, ihr wahrscheinlich auch, wenn man sich mit den allermeisten Leuten, selbst in kleineren Orten und so weiter unterhält, viele Leute haben doch Interesse an politischen Themen. Viele Leute sind auch sozusagen empfänglich für Argumente. Die müssen nicht die Meinung teilen, aber es gibt ein Interesse an Austausch. Und ich glaube, das muss man mitnehmen, das muss man irgendwie auch stärken und vielleicht auch in einen kommunikativen Zusammenhang bringen, wo die Leute das Gefühl haben, ja, ich bin Teil von einem politischen Prozess und meine Meinung ist auch gefragt.
Also der Bundeskanzler Steffen Mau würde mehr darauf achten wollen, dass er als Parteivorsitzender in seinem Bereich entsprechende Reformprozesse einleitet und er wird sich als Bundeskanzler sagen, wenn das klappt, dann profitiere ich natürlich auch davon, richtig?
Nee, ich würde erstmal sagen, den Parteihut ein bisschen beiseite legen. Als Bundeskanzler würde man ja sozusagen der Vorstandsvorsitzende aller Deutschen sein, sondern ich würde dann wirklich sagen, wirklich ins Offene gehen. Ich glaube, die Politik ist im Moment viel zu ängstlich geworden im Hinblick auf das, was die Bevölkerung meinen könnte. Sie guckt auch viel zu stark auf bestimmte sehr laute und übersteuerte Positionen und Gruppen und läuft denen zum Teil hinterher. Und ich glaube, die gesellschaftliche Mitte, diese stille Mitte, die braucht eine andere Art von Ansprache, die braucht eine andere Art von Ermutigung, die braucht auch eine andere Art von Resonanzraum. Erst dann kommen sie eigentlich wahrscheinlich vom Sofa hoch.
Christoph, du bist doch, glaube ich, im Rat von Bad Harzburg, richtig?
Ich bin auch Ortsvereinsvorsitzender.
Was nimmst du jetzt aus unserem Gespräch für die Kommunalpolitik in Bad Harzburg mit?
Also es ist wirklich schwer, dann das in konkrete Maßnahmen zu packen. Also an einer Stelle habe ich mich sofort erinnert gefühlt an dein Format Auf ein Wort mit Stefan Weil. Da wird ja ganz gezielt eingeladen für den Dialog und auch wir versuchen das. Also wir versuchen, diese offene Lagerfeuerstelle eigentlich zu sein. Ich bin auch auf der Suche zum Beispiel nach neuen Mitgliedern für den Stadtrat in Bad Harzburg und ich sage auch, ihr müsst noch nicht mal in die Partei eintreten. Ihr könnt das so machen, ihr könnt auf die SPD-Liste, wir können das langsam machen und auch ich habe damals das erste Mal parteilos für die SPD kandidiert und bin dann aber 2 Jahre später aus voller Überzeugung eingetreten. Also es ist ja ein Schritt für Schritt gehen ja viele Leute und ich glaube wirklich konkrete Maßnahmen zu finden, für die Parteien auf der kommunalen Ebene, auch auf der Landesebene, auf der Bundesebene, dass die Leute wieder angesprochen werden. Das ist eben schwierig. Ja, wir brauchen da weniger diesen Stuhlkreis, ich bin jetzt mal ganz böse, von alten weißen Männern, die dann immer sagen, so ist es und wir machen das so und du hast keine Ahnung, du bist noch nicht lange dabei. Aber das habe ich gar nicht so erlebt. Sonst sehe ich auch nicht in diesem Stuhl, sonst wäre ich auch nicht Landtagsabgeordneter mit 28 geworden. Sondern ich habe eigentlich das Gegenteil erlebt. Die haben sich gefreut, ach Mensch, guck mal, da engagiert sich wer, da macht jemand was. Das Engagement fehlt aber auch teilweise. Also viele junge Menschen kommen gar nicht erst auf die Idee, das zu tun. Und ich kann das immer nur ermutigen. Also ich weiß nicht, ob das nur von der Partei ausgeht oder ob das auch ein Stück weit von der Gesellschaft manchmal kommen muss, die sagen muss, ja Mensch, also eigentlich, ja, ich stimme nicht überall mit den Grünen, der SPD, der CDU überein, aber ich trete jetzt einfach mal ein.
Ja, es gibt ja so Beispiele, ne, wo man, die ich auch kenne, ne, also zum Beispiel in Garz, das ist im Nordosten Ostdeutschlands, wo es einen Bürgermeister gibt, der völlig andere Formate entwickelt, ne? Also über Social Media auftritt, der neue Vereine gegründet hat, der die ganzen Ratssitzungen anders gestaltet und wo plötzlich sich irgendwie ja das soziale Leben verändert. Und natürlich niemand möchte irgendwie in einer Gemeinde wohnen, wo alles eingeschlafen, langweilig und trist ist, sondern man möchte irgendwie auch Erfahrung des Gelingens haben, ne? Und meistens, ja, das kann man ganz oft sehen, brauchst nur 4, 5 Leute, die plötzlich sagen, los, lass uns doch mal machen. Und dann ziehen die anderen auch mit. Aber man braucht auch diese lokalen Helden, ne? Vielleicht bist du ja sowas. Aber das, glaube ich, ist unglaublich wichtig. Wir brauchen engagierte Individuen und Leute, die auch irgendwie andere anstecken können. Da ohne das geht's nicht. Also Demokratie ohne Demokraten ist eben nicht besonders.
So ist es. Und deswegen fand ich auch gut, was du gesagt hast, Christoph. Ganz am Ende kann eben die Stärkung der Demokratie nicht nur eine Sache der Politik sein, sondern es muss vor allen Dingen eine der Bürgerinnen und Bürger selbst sein. Ich fand, das war echt ein gutes Gespräch zur Frage, wie geht's weiter mit unserer Demokratie. Herzlichen Dank, Steffen Mau. Wir sind von der großen gesellschaftlichen Analyse jetzt am Ende in einer neu gedachten Kommunalpolitik gelandet. Fand ich klasse. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss zusammen.